HR Info. Politik.
An diesem Wochenende trifft sich die FDP zum traditionellen Dreikönigstreffen. Haben die Liberalen dabei Grund zum Feiern oder eher Grund zum Streiten? Zumindest ist die FDP seit der letzten Bundestagswahl und den vergangenen Landtagswahlen wieder voll im Rennen. Sie ist drin im Bundestag und kann sich über stabile Umfragewerte freuen. Doch in der nun sehr vielseitigen Parteienlandschaft spielt die FDP im Gegensatz zu früher keine so herausragende Rolle mehr. National, sozialliberal, neoliberal, wohin geht es heute für die FDP? Das fragen wir in dieser Sendung. Mein Name ist Katharina Wilhelm. Keine deutsche Partei war länger in der Regierungsverantwortung als die FDP. Immer als kleinerer Partner zwar, aber die Partei war oft das Zünglein an der Waage. Eine ziemlich schicke Position war das eigentlich für die Liberalen. Im vergangenen Dezember, da hat die Partei ihr 70. Jubiläum gefeiert im südhessischen Heppenheim. Dort wurde sie nämlich gegründet. Und Dunja Sardaki aus der Politikredaktion nimmt sie mit und erzählt über die durchaus wechselvolle Geschichte der FDP.
Heppenheim, die Geburtsstunde.
Dezember 1948. Im hessischen Heppenheim an der Bergstraße gründet sich aus mehreren liberalen Landesverbänden der westlichen Besatzungszone die liberale Partei FDP. Aus dem Stand erreichte sie fast 12% bei der Bundestagswahl ein Jahr später, 1949. Zu ihrem ersten Parteivorsitzenden küren die neuen Liberalen Theodor Heuss. Er wird später auch zum ersten Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Während Konrad Adenauer vor allem für eine wirtschaftliche Erneuerung nach dem Krieg stand, war Theodor Heuss Thema eine geistig-moralische Haltung. Gleich bei der Antrittsrede als Bundespräsident setzte er dafür eine Marke.
Es hat keinen Sinn, um die Dinge herumzureden. Das teuflische Unrecht, das sich an dem jüdischen Volk vollzogen hat, muss zur Sprache gebracht werden.
Progressiv mit der deutschen Kollektivscham umgehen, Unrecht benennen. Dafür stand Heuss, doch die FDP hatte durchaus eigene Probleme mit ehemaligen Nazis.
Die Nazi-Verschwörung.
1953. Durch die Gründung der FDP sollten zwei liberale Traditionslinien zusammenwachsen. Auf der einen Seite die linksliberalen Landesverbände, auf der anderen Seite die nationalliberalen Kräfte. Und die sorgten in den 50ern mit einer der spektakulärsten Unterwanderungsgeschichte der deutschen Nachkriegszeit für Schlagzeilen. Zerschlagen und zutage gebracht von einer der Besatzungsmächte, den Briten. Die hatten aufgedeckt, dass hochrangige Nazi-Funktionäre systematisch versuchten, die FDP zu unterwandern. Eine Partei, die damals unter Bundeskanzler Konrad Adenauer in einer Koalition mit der Union regierte. Das Ziel? Erst die Partei unterwandern, Einfluss auf das politische Geschehen gewinnen und Nazi-Deutschland wieder auferstehen lassen. Das scheiterte. Die Briten verhafteten Politiker, durchsuchten Wohnungen und beschlagnahmten Material. Die Folgen blieben für die Beteiligten jedoch moderat.
Wichtige Persönlichkeiten.
Heute in der Öffentlichkeit weniger bekannt, aber nach den Jahren der Parteigründung galt Thomas Dehler als flammender Redner. Im Bundestag stritt der damalige Bundesjustizminister zum Beispiel 1952 gegen die Wiedereinführung der Todesstrafe.
Wir, meine Damen und Herren, wie ich erlebt habe, wie im letzten Weltkrieg Menschen wegen eines Wortes, man kann sagen wegen einer Geste, wegen einer Haltung, die sich kaum geäußert hat, oder wegen wirtschaftlichen Verhaltens auf Schafott gekommen sind, dann weiß man, welche Gefahr in der Möglichkeit der Ausdehnung der Todesstrafe liegt.
Der prominenteste liberale Kopf und liberale Übervater war wohl Hans-Dietrich Genscher. Genscher steht bis heute für eine Entspannungspolitik zu UdSSR, für ein Zusammenwachsen der europäischen Gemeinschaft sowie für die Wiedervereinigung. Als Außenminister prägte er die deutsche Außenpolitik fast 20 Jahre lang, vor und nach der Wiedervereinigung.
Alles, was wir vorher gemacht haben, Ostverträge, KSZE, Abrüstungsverhandlungen, Bemühen um eine neue Politik, alles das war unser Beitrag, die Mauer zum Einsturz bringen. Das konnte eigentlich nur vom Osten her geschehen.
Im Wandel der Zeit, das Profil der FDP.
Eine Partei des geeinten Europas. Eine, die sich für freie Bürger gegenüber dem Staat einsetzt, bis hin zur antisozialen Besserverdienerpartei. Das Bild der FDP wandelte sich im Laufe der Zeit enorm. 1969 brachte die FDP unter Walter Scheel den ersten SPD-Kanzler Willy Brandt an die Regierung, ein entscheidender Richtungswechsel für die Politik der Partei. Die sozialliberale Phase begann. 13 Jahre später wechselte die FDP unter Genscher wieder zur Union und machte Helmut Kohl zum Kanzler. Mit ihren eigenen Werten kam die Partei in den 90er Jahren in Konflikt, bei dem sogenannten Streit um den großen Lauschangriff, eine Änderung des Grundgesetzes. Sie sah vor, Behörden unter Umständen zu erlauben, Bürger zu überwachen. Damals stimmte die FDP zusammen mit der CDU/CSU und Teilen der SPD für diese Änderung. Vorab ließen die Liberalen ihre Mitglieder per Urabstimmung entscheiden. Mehr als 2/3 stimmten für die Grundgesetzänderung. Die Konsequenz? Die damalige Bundesjustizministerin Sabine Leutheuser-Schnarrenberger trat aus Protest zurück.
Da ich aus Überzeugung diese Änderung der bisherigen liberalen Rechtspolitik ablehne, kann ich die von den Mitgliedern mehrheitlich getroffene Entscheidung nicht im Interesse der FDP glaubwürdig vertreten und umsetzen.
Der Fall Möllemann.
Der FDPler Jürgen Möllemann sorgte im Laufe seiner Karriere immer wieder für politische Skandale, vor allem mit Äußerungen zum Nahostkonflikt. Einer der folgenreichsten begann mit einem Flugblatt. Darin warb der damalige NRW-FDP-Chef nicht nur für sich und seine Partei, sondern er kritisierte den damaligen israelischen Ministerpräsidenten Sharon und den Fernsehmoderator und ehemaligen Vizechef des Zentralrats der Juden in Deutschland, Michel Friedmann. Beide seien ein Hindernis für einen Frieden im Nahostkonflikt, so Möllemann. Dieses Flugblatt brachte Möllemann nicht nur wiederholt Antisemitismusvorwürfe ein. Er war auch in einen Spendenskandal verstrickt. Die Folge? Seine eigene Partei distanzierte sich von ihm und zwang ihn zum Rücktritt. 2003 starb Möllemann bei einem Fallschirmsprung, da sich sein Hauptschirm nicht öffnete.
Spaßpartei unter Guido Westerwelle.
Mit seinem quietschgelben Guido-Mobil reiste FDP-Chef Guido Westerwelle Anfang der 2000er durch die Republik, besuchte Fastfood-Filialen, Big Brother-Container und Talkshows. Als Spaßwahlkampf wurde das damals kritisiert. Das Wohnmobil war Teil der Wahlkampfstrategie Projekt 18. Westerwelle wollte die FDP bei der Bundestagswahl 2002 von 6% auf ein zweistelliges Ergebnis hieven.
Ich begrüße Sie alle sehr herzlich bei der demnächstigen 18%-Partei FDP.
Dies gelang ihm zwar nicht, dennoch bei der Bundestagswahl 2009 holte die FDP unter Westerwelles Führung ihr bestes Wahlergebnis im Bund. Mehr als 14% der Stimmen. Westerwelle wurde Außenminister. 4 Jahre später allerdings scheiterte die FDP an der 5%-Hürde.
Die FDP heute.
Nachdem die FDP bei der Bundestagswahl 2013 hochkant aus dem Parlament flog, sitzen die Liberalen seit der letzten Bundestagswahl 2017 wieder im Parlament. Und es läuft auch wieder besser in den Bundesländern. Die FDP meistert in den westdeutschen Ländern fast überall bei Wahlen die 5%-Hürde und sitzt in mehreren Landesregierungen. In Umfragen steht die Partei stabil da.
70 Jahre ist also die FDP gerade geworden. Die Partei steht wieder besser da, ist wieder im Bundestag vertreten. Aber 2019 gibt es zahlreiche neue Herausforderungen. Unter anderem 3 Landtagswahlen in ostdeutschen Bundesländern, in denen die FDP derzeit wenig Wähler akquirieren kann. Über die FDP und deren Aufgaben in unserer Parteienlandschaft spreche ich jetzt mit Ursula Münch, Politikprofessorin und Direktorin der Überparteilichen Akademie für politische Bildung in Tutzing. Frau Münch, wenn wir zurückschauen auf die Historie der FDP, jahrzehntelang war sie für viele Koalitionen unabdingbar, war somit an vielen Regierungen beteiligt, war sozusagen Königsmacher. Dann kamen in den 80ern die Grünen dazu, die Linke und nun die AfD. Also wir haben eine ganz andere Parteienlandschaft auf einmal. Welche Funktion kommt den Liberalen derzeit zu? Welche Marktlücke, wenn man es mal so will, können sie dann derzeit noch bedienen oder schließen?
Auf jeden Fall zeichnet die FDP aus, dass sie eine durchaus relevante Oppositionspartei ist. Sie ist immerhin die zweitstärkste Oppositionskraft im Deutschen Bundestag, hat mehr als 10% der Stimmen bei der letzten Bundestagswahl bekommen. Die Grundfrage für die FDP ist immer, das war immer schon das Problem der FDP, dass sie keine Stammwählerinnen und Wähler hat. Also sprich, die FDP ist immer ganz stark von der Stimmungslage in der deutschen Bevölkerung, von der abhängig und jetzt natürlich noch viel mehr in einem 6-Fraktionen-Parlament ist sie natürlich noch viel mehr von dieser Stimmungslage abhängig. Für die FDP ist es natürlich eigentlich in der DNA der Partei, weil sie ja eigentlich immer so lange und über so eine lange Phase der bundesdeutschen Geschichte an der Bundesregierung beteiligt war. Aber das hat sich geändert, dadurch, dass die Bundesdeutschen das Wahlverhalten verändert haben, dass wir jetzt 6 Parteien im Bundestag haben. Und jetzt weiß die FDP anscheinend nicht so recht, ja, was sollen wir jetzt eigentlich tun? Sollen wir jetzt die ganz starke Kraft mayerische Oppositionspartei sein? Oder sollen wir doch wieder hoffen drauf, dass es unter Umständen eventuell eine Neuauflage von einem möglichen Jamaika-Verhandlungen zumindest gibt?
Aber ist das nicht auch so die Suche nach dem Markenkern, während bei der SPD eigentlich klar ist, die ist sozial, die Union konservativ, die Grünen Umweltpolitik, die Linken linkspolitisch, das ist eigentlich mit einem Satz gut zu benennen. Ist das bei der FDP tatsächlich auch so klar, was ihr Innerstes ausmacht?
Dadurch, dass natürlich auch bei der letzten Bundestagswahl diese Person des Parteivorsitzenden so in den Vordergrund gerückt worden ist, durch die Partei selbst, aber natürlich auch durch die Medien, hat man vielleicht ein bisschen vernachlässigt, tatsächlich deutlich zu machen, wofür man steht. Die FDP versucht das. Also natürlich versucht man sich als liberale Partei zu positionieren. Was heißt eine liberale Partei sein? Das heißt in erster Linie immer zu hinterfragen, wie viel Staat braucht man wirklich. Das ist eigentlich ja das, was eine starke liberale Partei auszeichnen sollte. Die FDP versucht sich, also gerade im Bereich der Migration, im Grunde wieder auf das zu besinnen, was die FDP immer schon ausgezeichnet hat, zu sagen, wir sind einerseits eine Partei, die für einen starken Bürgerrechte eintritt, aber wir sind auch eine Partei, die eben den Rechtsstaat und dessen Qualitäten ganz stark nach vorne kehrt. Und wir wollen eine geregelte Migration, wir sind für Migration, so die FDP, aber wir wollen eben eine stärkere Regelung und wir wollen, dass die transparent nach außen ist.
Wenn wir jetzt schon beim Thema Migration sind, Sie haben es angesprochen, das ist ja auch ein Thema, wo die FDP versucht, auch bei der AfD ein bisschen Wähler abzuziehen. Und es gab ja im vergangenen Jahr den Vorwurf an Christian Lindner, rassistisch zu sein, unter anderem mit dieser Aussage hier.
Man kann beim Bäcker in der Schlange nicht unterscheiden, wenn einer mit gebrochenem Deutsch ein Brötchen bestellt, ob das der hochqualifizierte Entwickler künstlicher Intelligenz aus Indien ist oder eigentlich ein sich bei uns illegal aufhaltender, höchstens geduldeter Ausländer.
Ja, viele haben eben diese Äußerung als rassistisch kritisiert und sehen in der FDP durchaus Tendenzen, sich eher in Richtung rechts zu bewegen. Gibt es denn aus Ihrer Sicht diese beiden Kräfte noch, das nationalliberale gegen das links- oder sozialliberale Lager?
Ich würde Christian Lindners Äußerungen, die er da letztes Jahr gemacht hat, also nicht als rassistisch oder als verwerflich bezeichnen. Da ist er meines Erachtens auch schlicht und ergreifend falsch verstanden worden. Er wollte deutlich machen, dass es eben auch einen Wunsch in der Bevölkerung gibt, im Grunde klar zu wissen, aufgrund welcher Grundlagen sind Menschen in die Bundesrepublik eingewandert, welche sind die rechtsstaatlichen Grundlagen und welchen Status hat jemand. Das finde ich jetzt nun per se noch nichts Verwerfliches. Und darauf hat Lindner abgehoben, aber natürlich an den damaligen Reaktionen hat man gesehen, dass das ein unheimlich emotionales Thema ist und dass man da ganz leicht auch im Grunde auch missverständlich sich ausdrückt, missverstanden wird.
Vielleicht hat das ja auch nochmal eher mit der Person Lindner selbst zu tun, an der sich dann auch viele reiben, den die Partei aber, wie Sie schon gesagt haben, zum Programm gemacht hat. So massiv, da konnten diverse Satire-Magazine wie beispielsweise Extra 3 gar nicht widerstehen und haben einen eigenen Lindner-Song gebastelt. Wir hören mal ganz kurz rein.
Er steht gerne mal schwarz-weiß vor einem Imbiss und findet, dass das mit der Krim nicht so schlimm ist. Hat ein Herz für Diesel und für Banker nicht minder. Hat einen Ausschnitt wie Merkel. Christian Lindner auf anderen Plakaten, niedliche Kinder. Doch die FDP hat nur Christian Lindner. Bei Game of Thrones kommt am Ende der Winter. Bei der FDP kommt nur Christian Lindner.
HR Info Politik ist das. Und es geht um die FDP, nicht nur um Christian Lindner. Und im Gespräch bin ich mit Ursula Münch von der Akademie für politische Bildung. Die Person Lindner, die verkörpert derzeit die FDP. Wie problematisch kann das aber aus Ihrer Sicht sein, wenn eine Partei so stark auf eine Person setzt?
Also das hat ganz stark, natürlich hat es den Bundestagswahlkampf ganz stark geprägt, diese Ausrichtung auf Lindner. Und das hat sich dann natürlich fortgesetzt. Auch die Wahrnehmung, dass er es allein war, der zum Beispiel eben diese mögliche Jamaika-Koalition diese Verhandlungen aufgekündigt hat. Also in der Öffentlichkeit kam das tatsächlich so an, dass das alles nur auf Lindner beruht. Das halte ich tatsächlich für ein gewisses Problem. Natürlich gehört Personalisierung in unserer Mediendemokratie und gerade auch unter den Zeichen der digitalen Kommunikation gehört Personalisierung immer dazu. Also da muss die Partei selbst schauen, dass sie dagegen steuert, weil man kann eine Partei, die im Grunde eine gewisse Breite vertreten möchte, möchte. Man kann die nicht nur auf einzelne Personen reduzieren, sonst zahlt man die im Grunde womöglich die Rechnung dann zum Beispiel auch in Landtagswahlen.
Davon stehen ja auch einige an in Ostdeutschland, jetzt in 2019. Das ist ja nicht ganz einfach für die FDP, da zu punkten. Bisher tun sie sich da auf jeden Fall schwer. Und über die Strategie, wie man eben in diesen Wahlkämpfen, vor allem in den östlichen Bundesländern, dann punkten kann, da wird jetzt wohl auch beim Dreikönigstreffen an diesem Wochenende beraten. Was glauben Sie, auf welche Strategie müsste die FDP setzen, um dort Stimmen zu bekommen?
Also gerade die ostdeutschen Wahlen sind für die FDP ganz, ganz schwierig. Man hatte durchaus mal eine kurze Hochphase in Ostdeutschland. Aber wenn wir dran denken, also bei der letzten Landtagswahl in Sachsen hat die FDP 3,8% bekommen. In Brandenburg läppische 1,5%, in Thüringen 2,5%. Da ist es also unheimlich schwierig für die dortigen Landesverbände der Parteien überhaupt noch wahrgenommen zu werden. Also weil man dann ja im Grunde auch aus der Berichterstattung weitgehend herausfällt. Und das dann noch in Ostdeutschland, wo im Grunde dieses Image der FDP, dass sie die Partei der Besserverdienenden seien, ja, als lange Zeit als Partei der Besserverdienenden galt und sich meistens dann doch auch von der Programmatik her so aufstellt, das ist natürlich in Ostdeutschland, wo die Menschen jetzt nur nicht unbedingt an die Gründung von Startups denken, ist es unheimlich schwierig, gerade auch in ländlichen Bereichen, die außerhalb der Städte, da überhaupt noch Gehör zu finden. Also die FDP hat ohnehin ein ganz großes Problem auf der kommunalen Ebene und außerhalb der großen Städte wird sie dann nicht wahrgenommen. Also wie man da angehen muss, das wird für die FDP tatsächlich ein ganz eklatantes Thema sein. Es wird sicherlich wäre eine Möglichkeit auch da, auf dieses Thema Digitalisierung und auf das Thema Wirtschaftsförderung zu setzen. Das wird man vermutlich tun, aber diese Hörbarkeit und Wahrnehmbarkeit zu erreichen, das dürfte extrem schwierig werden. Mhm. Die FDP hat einen ganz großen Vorteil aber, und den sollte man meines Erachtens nicht übersehen, wenn man sich die Mitgliederbewegung anschaut bei der FDP, dann ist die FDP die Partei, die im letzten Jahr dann doch viele neue Mitglieder gewonnen hat. Die FDP hat vergleichsweise eine sehr junge Mitgliederschaft. Da kann durchaus, die können die Grünen inzwischen schon fast neidisch draufschauen. Also da hat die FDP durchaus ein Potenzial und muss im Grunde dieses Kunststück dann auch fertigbringen, die Alten nicht zu verlieren und tatsächlich die Jungen anzusprechen, wobei man inzwischen oder der Zeit vor allem die jungen Männer anspricht. Und die Kunst wird eben drin bestehen, auch die jungen Frauen zu gewinnen.
Ja, es ist ja durchaus also nicht nur eine männliche Partei, sondern eben auch eine männliche Wählerschaft. Mit der AfD zusammen ist ja die FDP quasi eine der männlichsten Parteien. Die anderen sind da viel weiblicher. Liegt es auch am Personal, dass man eben die starken Frauen in der FDP nochmal vielleicht ein bisschen mehr fördern muss, dass man sie nochmal herausstellen muss?
Auch eigentlich, also diese starken Frauen gibt es ja, die sind ja auch durchaus in der Öffentlichkeit bekannt, Suding, Strack-Zimmermann, Frau Beer. Ich meine, die Medien konzentrieren sich eher auf Lindner und dann kommt das andere ein bisschen zu kurz.
Vor mittlerweile über einem Jahr gab es ja noch einen Satz, den die Partei sicherlich noch einige Zeit verfolgen wird, ausgesprochen von Parteichef Christian Lindner.
Wir werden unsere Wählerinnen und Wähler nicht im Stich lassen, indem wir eine Politik mittragen, von der wir im Kern nicht überzeugt sind. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
Also die Absage an Jamaika. Wie würde die FDP heute etwas mehr als ein Jahr später entscheiden? Das wollte ich von Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger wissen, die ich anlässlich des 70. Geburtstages der FDP in Heppenheim getroffen habe.
Heute, jetzt für 2019, sehe ich nicht am Horizont, dass da jetzt mal Jamaika sich wieder abbildet. Es hat sich doch auch einiges verändert. Mit den Wahlen wird noch die Parteiengewichtung sich verändern. Ich denke aber, dass die Grundhaltung in der FDP auch gerade in den Führungskräften ist, dass eine Chance zum Regieren versucht werden soll zu nutzen, wenn wir auch uns in einigen Punkten natürlich dort wiederfinden und damit auch sichtbar machen, wir können was bewegen, aber eher mit einer positiven Grundhaltung und nicht, hoffentlich geht der Regierungskelch an uns vorbei.
Also soll eher versucht werden zu regieren, das ist die Aussage von Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Die Frage geht auch nochmal an Ursula Münch, mit der ich über die FDP spreche. Wie würden Sie das heute sehen? Möglicherweise ergibt sich ja in 2019 nochmal die Chance, zumindest über Jamaika zu reden. Man weiß ja nicht, was 2019 bringt, ob es die große Koalition weiter geben wird, ob sie weiter bestehen wird, eben jetzt auch unter einer neuen Parteivorsitzenden, Annegret Kramp-Karrenbauer. Wie ist da Ihre Einschätzung?
Das ist jetzt natürlich Kaffeesatzleserei.
Ein bisschen schon, ja, genau.
Eine relativ gut funktionierende große Koalition, die natürlich im Laufe des Jahres 2019 diese Partner der großen Koalition, das ist ja von der SPD betrieben, darüber nachdenken werden, ob man jetzt eigentlich das erreicht hat, was man erreichen will. Ich gehe im Augenblick nicht davon aus, dass wir 2019 ein Scheitern der großen Koalition erleben werden. Insofern glaube ich jetzt auch nicht, dass die FDP in die Schwierigkeit kommen wird, darüber nachzudenken, wie sie es dieses Mal mit Jamaika halten würde. Aber eins ist auf jeden Fall klar, wenn es dazu käme, wären es ja völlig andere Bedingungen für eine mögliche Jamaika-Koalition. Und zwar deshalb, weil man dann davon ausgehen können, wenn es tatsächlich zu solchen Überlegungen käme, dass dann der potenzielle Kanzler oder die Kanzlerin nicht mehr Angela Merkel heißen würde. Also Christian Lindner müsste nicht mehr mit Angela Merkel verhandeln, was ihm sicherlich einiges einfacher machen würde. Aber wie gesagt, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich halte es für eher unwahrscheinlich.
In Heppenheim zur Geburtstagsfeier der FDP habe ich mit Christian Lindner selbst nochmal gesprochen und wollte wissen, wie es denn mit der neuen CDU-Vorsitzenden bestellt ist, mit Annegret Kramp-Karrenbauer, wie gut oder schlecht man sich da eine Zusammenarbeit wirklich vorstellen könnte.
Die neue CDU-Vorsitzende ist sehr konservativ in Gesellschaftsfragen, eher sozialdemokratisch in Wirtschaftsfragen, aber sei es drum, Kompromisse müssen gebildet werden. Sie lässt uns aber eben ganz schön Raum, sowohl bei der Modernisierung der Gesellschaft als auch bei der Wirtschaftskompetenz.
Ja, Frau Münch von der Akademie für politische Bildung, wäre die FDP mit einem Friedrich Merz denn vielleicht besser gefahren, der sich mehr auf das Thema Wirtschaft konzentriert?
Ach, er hat aber in einem Interview dann eben auch zu Kramp-Karrenbauer gesagt, als er gefragt worden ist, naja, ob er mit der wohl könne, weil sie doch schon mal im Saarland als Ministerpräsident damals eine Jamaika-Koalition auf Landesebene im Saarland hat platzen lassen. Und dann hat er damals in diesem Interview gesagt, naja, es kommt bei den besten und in den besten Parteien vor, dass man mal Nein zu Jamaika sagt. So betrachtet wäre man also mit Annette Kramp-Karrenbauer quitt. Das war durchaus eine humorvolle Replik darauf und zeigt eine gewisse Offenheit. Also ich denke mir, für die FDP hätte das ja diesen Vorteil, dass man, und ich meine, davon profitiert ja die FDP auch, also von dieser vielleicht doch eher wieder konservativeren Ausrichtung der CDU, dann kann sich nämlich die FDP als etwas positionieren, als eine tatsächlich liberale Kraft, auch mit Blick auf die Gesellschaftspolitik, liberalere Kraft als die CDU. Was Besseres kann man sich doch eigentlich gar nicht wünschen als FDP und gleichzeitig eben auch diesen Aspekt der Marktwirtschaft stärker zu betonen. Also insofern denke ich mir, dass das Wehklagen über AKK als neue CDU-Parteivorsitzende nicht so schrecklich laut war, wie die FDP dann in ihrer Rolle als Oppositionspartei getan hat. Im Grunde war das doch eigentlich ein Ergebnis, wo sich die FDP eher klarer profilieren und positionieren kann.
Vielen Dank für diese Einschätzungen an Ursula Münch nach Tutzing. Die FDP hat also ein spannendes, herausforderndes Jahr vor sich. Das war die Sendung HR Infopolitik mit Katharina Wilhelm. Die Sendung gibt es auch als Podcast zu finden auf hrinforadio.de.